Fangen
Wir fangen. Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Finding Answers Talk.
Wir sind Anna und Lena von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach.
Und heute haben wir uns ein besonderes Thema rausgesucht. Wir versuchen, einen Recap zum BVM-Kongress zu machen und haben ihn aus unserer ganz persönlichen Sicht mal zusammengestellt. Schön, dass ihr da seid.
Der Dialego Podcast.
Ja, BVM-Kongress ist jetzt doch schon wieder 2 Wochen her, ne?
Ja, leider. Also
Aber
leider 2 Wochen. Wir wollten ja
ja.
eigentlich letzte Woche drüber reden, aber wir haben uns eine Erkältung eingefangen und dann wollten wir nicht ins Mikrofon husten.
Aber jetzt geht's wieder und ein bisschen erinnern, nein, wir erinnern uns noch sehr viel daran. Ja, und haben einfach vor, wirklich mal zusammenzufassen, woran können wir uns erinnern, was ist so unser Fazit, weil ich finde, der BVM-Kongress auch immer ein guter Anlass dazu ist, mal drüber nachzudenken, wo steht denn die Branche, weil ich glaube, es schon auch immer der Anspruch des BVMs ist, da so ein Programm zusammenzustellen, dass man das da auch ein bisschen ableiten kann.
Und ich glaube, viele Leute haben schon eine ganz persönliche Zusammenfassung gezogen. Und jeder legt da einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Insofern freuen wir uns, dass ihr bei uns auch mal zuhört, worauf wir so geachtet haben, aus unserer betrieblichen Sicht, aber natürlich auch aus der Sicht, was unsere Kunden vielleicht so brauchen und für die auch spannend sein könnte. Aber fangen wir doch erstmal an. Ich habe hier noch das Programm, den Programmzettel mit dabei, um mich da auch ein bisschen entlang zu hangeln. Und das erste ist vielleicht noch mal ganz wichtig, worum ging es denn überhaupt? Das Oberthema von dem Kongress war Kreativität und neue Kompetenzen als kritische Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Marktforschung mit Next Level Skills die Branche von morgen prägen. Ein langer Titel?
Ja, bisschen kompliziert.
Wenn man ihn sich mal so durch den Kopf gehen lässt, geht es um uns als Marktforscher und was wir als Schlüsselkompetenzen jetzt brauchen für die Zukunft. Und mir fiel auf, es stand nicht das Wort oder die Buchstaben KI da drin, was bislang, glaube ich, immer in jedem Titel vorkam, aber dieses Mal nicht. Und dennoch schwang es sehr oft mit. Also es gab mal Vorträge, da wurde extra gesagt, wir machen das, wir reden gerade nicht über KI, aber doch ging es letztlich ganz viel darum, was macht KI mit uns und unserer Branche?
Ja, und dann fand ich es eigentlich eher, war es immer so das zweite Thema und was braucht es dann für Kompetenzen und was sind diese Next Level Skills, die auch ganz viel mit KI zu tun haben und dann vielleicht aber auch in Balance dazu ganz viele Skills, die wir vielleicht immer schon haben in der Marktforschung und die jetzt nochmal besonders hervorgehoben werden.
Und KI wurde auch recht oft erwähnt, einfach für neue Methoden. Und letztlich war der BVM-Kongress auch da, um neue Methoden vorzustellen, zum Teil KI-basiert oder sehr oft KI-basiert. Und genau damit wollen wir jetzt erstmal einsteigen. Wir haben uns nämlich so drei Themenblöcke für heute vorgenommen. Das erste wäre, was wir praktisch relevant finden, also wo es einfach um praktische Forschung geht, was ist da neu auf dem Markt, was könnte man sich mal angucken. Dann eben das Thema, wie verändert sich die Rolle? Verändert sie sich? Und was wir dann noch mitgenommen haben, denn der BVM-Kongress ist letztlich mehr als bloß die einzelnen Vorträge, finde ich. Oder einzelne Vorträge öffnen auch den Kopf und man lässt an andere Dinge denken. Also das sind unsere drei großen Themenschwerpunkte. Lass uns anfangen mit den ganz praktisch relevanten Methoden. Und ein Teil davon war unser eigener Vortrag,
Ja,
den
wir fangen einfach mal ganz dreist mit unserem eigenen Vortrag an. Denn wir waren auch da, wir waren sogar zu dritt da, noch mit unserer Kollegin Laurence, weil wir für den Innovationspreis nominiert waren mit unserem Forschungsansatz des Tire Innovators, den wir gemeinsam mit Eckes Granini und Manuela Wille eingereicht haben. Und ja, deshalb waren wir auch so ein bisschen aufgeregt, ne, als wir dahin gefahren sind, weil wir diesen Preis auch gerne gewonnen hätten.
Dabei sein ist alles. Wir können
Ja.
trotzdem stolz darauf sein, dass wir nominiert worden sind und dass wir auf der Bühne standen und darüber reden durften.
Und bei uns war es auch ein KI-Thema, aber irgendwie auch ein Kreativitätsthema, weil Tire Innovator, falls ihr es noch nicht kennt, falls ihr noch nicht davon gehört habt, ist ein Forschungsansatz, den wir in frühen Innovationsphasen einsetzen, wo es darum geht, eigentlich in eine Co-Creation zu gehen, aber halt mit KI-geführten Interviews, mit KI-Bildgenerierung, Ideen generieren zu lassen von Konsumenten und Konsumentinnen und damit dann Innovations- und Marketing-Teams dabei zu helfen, ja, gerade diese Ideengenerierung halt auch kundenzentriert zu gestalten.
Letztlich, der BVM Innovationspreis ging an Rewe und Produkt und Markt, also Beate Weibel-Pflanz und Axel Schomberg haben das vorgestellt. Und zwar haben sie den Preis gewonnen, weil sie die Reduktion von komplexen Fragebögen optimiert haben. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Das war ein Thema, was bei uns noch gar nicht so unglaublich präsent ist, aber wir sehen es auch am Horizont aufkommen, dass es immer schwieriger wird, besonders lange Fragebögen zu machen. Und es gibt weiterhin Fragestellungen, die sind einfach lang. Und da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Und insofern glauben wir, das war wirklich ein relevantes Thema. Sie haben eine besondere Lösung dafür gewählt. Vielleicht gibt es auch andere. Das war zumindest spannend. Und ich glaube, es ist relevant, darüber nachzudenken, wie viel Befragungsdauern können wir unseren Panelisten eigentlich noch zumuten? Und ab wann leidet auch die Qualität darunter und auch die Machbarkeit? Das sind schon einfach ganz pragmatische Probleme, die wir gerade haben in der Marktforschung.
Es sind gerade so auch immer mal wieder auch Tracking-Studien, bei denen ich das feststelle, die deutlich zu lang werden, die auch zu eintönig werden. Also ich finde, es gibt immer zwei Sachen, ne? Es gibt Länge und es gibt Eintönigkeit und es kann auch ein 25-Minuten-Fragebogen sehr abwechslungsreich sein und ein 15-Minuten-Fragebogen sehr, sehr eintönig, weil viele skalierte Fragen, die man wiederholt beantworten muss, da kann man auch drüber, also ich glaube immer, wir müssen auch drüber nachdenken, können wir uns auch mal lösen von skalierten Fragen, finden wir andere Methoden und können trotzdem das Gleiche nachher herausfinden und die gleichen multivariaten Dinge rechnen. Oder das irgendwie die Fragestellung anders beantworten. Und hier war die Lösung aber, okay, wir teilen dann. Das ist jetzt auch nichts Neues, dass man dann eine Befragung teilt. Aber es gehen einem dann halt schon immer mal Daten verloren, ne? Weil vielleicht macht die Person dann den zweiten Teil nicht mehr komplett mit, bricht irgendwie ab. Und dann hat Produkt und Markt eine Lösung gefunden, diese Daten dann synthetisch zu ersetzen. Und so dann ja, trotzdem am Ende einen vollständigen Datensatz zu haben.
Was ich noch super fand zum Thema praktische Relevanz, war das, was uns Stefan Rothenberg von Mindline vorgestellt hat. Er hat nämlich gesagt, sie haben bei sich ein Team, was sich um KI-Tools auf dem Markt kümmert, was die also sichtet und ausprobiert, testet und dann die Ergebnisse auch der gesamten Marktforschungsbranche zur Verfügung stellt. Das ist der Aidvisor, wo man halt getestete AI-Tools sehen kann, die praktisch für die Marktforschung sind. Und das finde ich voll super. Also ich bin so begeistert, dass sie das machen. Das kann ich aber verstehen, dass man sich umschaut und guckt, womit kann man gerne arbeiten und das auch seinen Kunden zur Verfügung stellt. Aber und er auch sagt, gerne, liebe Kunden, schaut da drauf. Aber er hat es jetzt auch nicht eingegrenzt. Das heißt, er hat es auch den anderen Instituten oder den Panelanbietern zur Verfügung gestellt, dass wir da selber gucken können, was die denn schon auch für gut befunden haben. Und das hilft enorm. Also, weil es ist ja oft so, dass ich auch überlegen würde, oh, will ich jetzt ein neues Tool einsetzen, was ich noch gar nicht kenne? Und das liefert auch einfach eine Übersicht, was es gibt und auch Vertrauen, ganz klar. Und das finde ich großartig, dass sie es gemacht haben und von großer praktischer Relevanz, glaube ich, für uns alle.
Auf jeden Fall. Also cool auch die Transparenz. Und ich habe so das Gefühl, ich glaube, Christian Tunick hat das auch in seiner Zusammenfassung zum Kongress geschrieben, dass wir schon merken in der Branche, dass da mehr Transparenz da ist, dass viel Offenheit da ist, auch darüber zu reden, was man gerade tut, das auch zu teilen. Und das habe ich früher nicht immer so wahrgenommen und deshalb freut mich diese Entwicklung sehr, dass einige so zu erkennen scheinen, dass wir da alleine nicht weiterkommen und dass wir uns austauschen müssen, auch wenn wir Wettbewerber sind. Und ja, dass wir alle davon profitieren können und jeder da ja auch so seine Nische findet, womit er sich gerade intensiv beschäftigt und das dann mit den anderen auch teilt.
Vielleicht hat es aber auch ein ganz bisschen was damit zu tun, jetzt hier auf dem BVM-Kongress, da war die Stimmung nämlich auch ein bisschen so, wie wir sind auch ein Verband und wir arbeiten auch zusammen, wir wollen auch gemeinsam was erreichen. Das kam immer mal wieder rüber, dass wir, und es war eben ein Verbandsthema und also es war ein Verbandskongress und keiner, der irgendwie ganz tausende Menschen aus der Marktforschungsbranche dahin gezogen hat, sondern sind wir ehrlich, es waren ungefähr 200 dort. Das sind eben auch sehr viele BVM-Mitglieder gewesen. Vielleicht kam dadurch so ein bisschen ein Community- oder Gemeinschaftsgedanke auch noch mal eher hoch als in der gesamten Branche.
Das ist ja super, ne? Das will der BVM ja auch erreichen. Und dafür ist er ja genau da, aus meiner Sicht. Das ist ja die Hauptaufgabe so eines Verbandes, so eine Community zu schaffen. Und wenn das eine Plattform sein kann, um solchen Austausch zu fördern, dann haben Sie da an der Stelle auf jeden Fall vieles richtig gemacht.
Also großen Dank, dass es hier nicht um Konkurrenz geht. Nur.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall.
Zum Thema praktisch Relevanz. Bruno Recht von Userflix hat uns auch ein ganz bisschen Einblick gewährt in sein Tool, wie sie große Fallzahlen bei qualitativen Studien durchführen können und da auch hi die Hilfe von KI nutzen. Ich persönlich habe mir das noch nicht so viel weiter angeguckt und er hatte auch nur einen kleinen Einblick gegeben. Was ich aber mitgenommen habe aus seinem Vortrag und was so ein bisschen die Überleitung ist zu unserem nächsten Thema, was bedeutet es denn, wenn die KI gerade den Erhebungsteil und auch den analytischen Teil sehr stark übernehmen kann und da als Agent quasi arbeitet? Das bedeutet, dass wir unsere Kompetenzen und auch unsere Kapazitäten eher in die Ränder des Forschungsprozesses investieren können. Also wir können dann verstärkt beraten beim Thema Methode und Fragestellung und Hypothesen und so weiter. Und wir können eben auch am Ende bei der Finalisierung der Analyse und bei der Beratung und Implementierung der Ergebnisse stärker einsteigen und beraten und dort unsere Kompetenzen einbringen. Und das war bei ihm halt so eine Kurve, so eine U-Kurve, wann wir stark sind am Anfang und am Ende und in der Mitte können wir getrost oder weniger getrost, das ist echt zu diskutieren, die KI schalten und walten lassen. Ich würde eher sagen, nicht getrost, aber bei ihm sah es ein bisschen so aus, als würde die KI dort ganz viel abnehmen. Aber vielleicht ist es auch momentan einfach der Fall, dass es nur so ein schleichender Übergang ist, dass wir als Mensch da noch sehr viel trotzdem noch human in the loop mäßig agieren müssen in der Analyse. Aber ich gehe auch davon aus, dass es in Zukunft immer mehr abnimmt.
Ja, zumindest in dieser rein deskriptiven Analyse, ne? Also bei dem ganzen Entscheidungen da rausziehen und Kreativität reinbringen. Und das kommen wir ja auch gleich noch zu, wenn wir über die Rolle sprechen. Das sind ja die Stärken, die jetzt auch immer wieder betont werden. Was ich ganz spannend finde, dass das schon viele Tools betraf, dass Interviews einfach von der KI übernommen werden, ne? Das war ja, glaube ich, war es
Vorsa
Forsa,
war es, genau.
die es mit Telefoninterviews vorgestellt haben.
Bei uns macht es
Dann
der Taya
bei
Innovator, der
uns,
führt
die haben
auch
auch.
in einem Chat durch das Interview.
Ja, also das ist was, was sich so langsam durchzusetzen scheint und so ein kleiner Teil ist, der in unseren Methodenkoffer einfach reinkommt, ne? Wie das immer schon war, dass es einfach mal eine neue Methode gab, die man dann da reinnehmen kann. Und ich glaube, da sind wir schon ganz weit. Bei den Telefoninterviews kenne ich mich nicht so aus. Das hört sich immer schon ganz gut an, ne? Ich weiß nicht so richtig, was das mit den Menschen auf der anderen Seite macht, aber teilweise habe ich auch schon Studien gelesen, und wurde, glaube ich, auch noch mal von Forsa bestätigt, dass die Menschen sogar lieber dann mit einer KI telefonieren.
Weil die soziale Erwünschtheit geringer ist bei einer
Ja,
KI.
genau. Und das passiert ja auch immer mehr außerhalb der Marktforschung, ne? Im Kundenservice, wo auch immer, wird man immer mehr daran gewöhnt. Deshalb glaube ich, dass das findet jetzt einfach seinen Platz bei uns im Methodenkoffer, ändert aber noch gar nicht so viel. Klar, also für den Interviewer, der sonst ein Interview gemacht hätte, ändert das viel, aber so grundsätzlich an der Art, wie wir an Forschung rangehen, ist es sehr ähnlich, nur dass wir halt die Daten anders erheben.
Ich glaube, das war auch oft mein Gedanke. Wir wechseln jetzt so langsam rüber. Wie verändert sich denn überhaupt die Rolle von uns als Marktforscher? Und ich habe manches Mal gedacht, ja, das so hatte ich mich vorher auch schon gesehen. Also da hat sich gar nicht so groß was geändert. Das war zum Beispiel Nayele Tusche von Evolution. Ich hoffe, ich habe beides richtig ausgesprochen. Ansonsten Entschuldigung. Die sagte, dass sich vor allem das Rollenupgrade zeigt durch KI. Also gar nicht so stark methodische Veränderungen, gerade bei ihr im Qualbereich, sondern dass sich ihre Rollen stark verändert haben. Und dann hat sie uns ganz viele verschiedene Rollen gezeigt, was sie jetzt neuerdings ist, weil sie eigentlich tiefer in die Analyse einsteigen kann, weil sie dazu mehr Zeit hat und mehr Möglichkeiten. Und dann dachte ich an vielen Stellen so, ja, eigentlich hatte ich mich schon in der Rolle vorher auch gesehen. Und vielleicht liegt es auch nur daran, dass es die Frage ist, wo war man bislang in dem gesamten Forschungsprozess angesiedelt? So wie du sagst, für ein Interview ist es natürlich total krass, dass er keine Interviews mehr führt. Und für jemanden, der auch qualitative tiefen Interviews führt und die ab jetzt weniger führen muss, ist natürlich auch eine irre Entwicklung. Aber für jemanden, der ein Projekt leitet, gerade im quantitativen Bereich, tut sich vielleicht gar nicht die Welt auf, weil wir schon vorher und nachher und mittendrin immer analytisch aktiv waren, gewühlt haben in den Daten und eben versucht haben, daraus die Quintessenz wieder zu ziehen und das in die Beratung einfließen zu lassen.
Ich glaube, was auch eine Perspektive darauf ist, dass man so an die Außenwahrnehmung denkt, dass man auch noch mal klarer macht, okay, wofür stehen wir denn in der Marktforschung? Und wenn jeder jetzt Marktforschung machen kann, noch ist das nicht der Fall, aber wir haben auch über DIY geredet und mit KI wird DIY, glaube ich, in bestimmten Fällen erscheint, ist zumindest noch einfacher, weil ein Fragebogen schreiben und auch eine Ergebnisanalyse, das kann eine KI, in welcher Qualität auch immer. Und dass man das jetzt noch mal besser herausstellen muss, welche Rollen hat man denn und diese auch noch stärker ausleben muss, so im Unternehmen, ne, das klarer machen, hey, wir haben ganz andere Fähigkeiten und da liegt unser Schwerpunkt und die müsst ihr von uns nutzen und von uns abrufen. Ja, aber auch einfach so insgesamt, um die Marktforschung da noch mal stärker zu positionieren.
Da waren auch zwei Forscherinnen aus London da, Sam Gray und Cara Allen, und die haben eigentlich ein Plädoyer dafür gehalten, warum Präsenzforschung auch so wichtig ist, also auch qualitative Forschung, und warum sie weiterhin eigentlich face-to-face im Teststudio oder auch in-home oder wo auch immer stattfinden soll, weil man dort einfach viel mehr Daten abgreifen kann. Und das glaubt man ja gerne. Ganz bestimmt ist da ganz viel dran, aber es zeigt eben auch, dass sie gucken, wo liegen denn ihre Stärken im Vergleich zu vereinfachten Methoden, wie zum Beispiel Remote, das ist klar, aber eben auch im Vergleich zu KI-Interviews. Also, dass man sich einfach seiner Stärken mehr bewusst wird. Was kann man denn noch liefern, wenn man es wieder als Mensch macht oder immer noch als Mensch quasi?
Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine gewisse Renaissance erleben wird, wenn man plötzlich überflutet ist, auch mit KI-Daten, mit synthetischen Daten. Das ist noch nicht der Fall, aber vielleicht wird es so sein, ich weiß es nicht. Dass man sich wirklich vielleicht eher nochmal darauf besinnt, gezielt auch vor Ort Forschung zu machen, nochmal in dieses Fühlen, Schmecken, Erleben reinzukommen. Finde ich nicht ganz ausgeschlossen, dass das sogar mehr werden wird.
Auf jeden Fall behält es, glaube ich, seinen wichtigen Standpunkt bei immer wieder, vielleicht nicht immer, längst nicht immer, aber es gibt sicherlich Fragestellungen, wo Präsenzforschung wichtig ist
Was
und
da,
einfach authentischer auch ist, muss man ja mal
ja.
sagen.
Was dem ein bisschen entgegensteht, finde ich, ist das, was Nicolas Schleyer gesagt hat von der Bayer AG, der darüber erzählt hat, wie relevant denn DIY-Forschung schon ist und zu unserer aller Überraschung gesagt hat, dass bei Ihnen das, glaube ich, nur
6%
6% ausmacht.
in Deutschland.
Also auch Pharmaforschung, ne, ein bisschen anders. Ich glaube,
Ja. Also
betriebliche Marktforschende aus dem FMCG-Bereich würden was anderes
haben sie
sagen.
auch. Also in den Gesprächen danach habe ich auch gehört, dass einige sagten, na, bei uns ist es deutlich mehr. Aber ich glaube, es liegt bei ihm auch sehr am Thema Pharma und an der, ja, einfach, dass Spezialisten befragt werden und dass es um Spezialthemen geht.
Und ja, er hat dann nochmal hervorgehoben, das hören wir natürlich gerne, dass er die Full-Service-Institute sehr schätzt und gerne mit denen
Ich habe
zusammenarbeitet.
da auch mitgeschrieben, warum. Nämlich wegen der Qualität, der Abläufe, der Tiefe und der Marktkenntnisse. Also das waren so die Punkte, die er hervorgehoben hat, wofür er Full-Service-Institute auch explizit beauftragt.
Und ich glaube, sein fast letzter Satz war dann aber, ja, aber das Ganze muss auch effizienter und günstiger werden, ne? Und für mich ist das erstmal ein Widerspruch aus Institutsperspektive, weil er schätzt Full-Service-Institute für Qualität, für Tiefe, für Marktkenntnis. Das hat jetzt erstmal nicht viel damit zu tun, dass man irgendwie effizienter wird, sondern das ist das Gegenteil. Und klar kann man bestimmte Prozesse effizienter abbilden. Aber für mich ist das eine komische Entwicklung, dann zu sagen, hey, aber wir wollen jetzt dafür auch weniger bezahlen.
Ja, weil Effizienz ist das eine, kann man vielleicht auch durch KI erreichen. Aber wenn wir dann aufhören würden und sagen, hier sind die Daten, dann ist es ja, dann könnte man sagen, das ist effizient. Aber dann kann man auch DIY machen, wenn Full-Service-Institute mehr bieten sollen und können, was er auch schätzt, dann stecken da weiterhin Menschen hinter, die auch Zeit da rein investieren. Und insofern sehe ich auch nicht, wie wir da die Kosten reduzieren können.
Ja, also
Spannende
es
Themen. Ich glaube,
kommt
er
immer
hat gar
drauf
nicht überlegt, dass wir darüber so lange diskutieren
an.
könnten. Es war bei
Wahrscheinlich.
ihm einfach nur so ein kleiner Schlusssatz, aber der ist natürlich bei uns so ein bisschen haften geblieben.
Also ich erlebe das halt schon, ne, dass ganz viele Institute sich da Gedanken machen, weil der Kostendruck halt schon steigt und schnell kommt. Ah, ihr könnt doch jetzt mit KI vercoden, das kann doch jetzt nicht mehr so viel kosten. Ihr könnt doch jetzt das und das und das. Und ich glaube, da müssen wir uns schon überlegen, hey, wie können wir dem denn auch entgegenwirken und vielleicht mit anderen Kompetenzen nochmal zeigen, hey, das ist aber das Geld wert, was ihr dann für unsere Leistung bezahlt. Und das heißt ja nicht, dass nicht irgendwas mal günstiger werden kann in einem bestimmten Setting, aber so diese grundsätzliche Einstellung, ist halt für uns eine Herausforderung. Wir müssen, genau schauen, wie wir damit umgehen wollen. Weil wir müssen ja auch KI-Tools entwickeln, ne? Also es ist ja nicht so, dass das alles kostenlos vonstatten geht und mal eben gemacht ist, sondern da wird ja einfach auch von uns ganz viel Geld und Zeit reingesteckt.
Eindeutig. Noch ein anderes Thema, noch zu einem anderen Vortrag, der, glaube ich, den gesamten Saal irgendwie beeindruckt hat. Und das war von Harald Hasselmann von Ipsos. Warte, der Titel hieß Zukunft durch Exzellenz, Forschung neu denken, Charakter zählt. Das waren also so drei Aspekte, die er uns eigentlich wie eine Aufforderung erläutert hat, dass wir exzellent sein sollen. Und ich muss mal gestehen, ich fand es so schön, dass er das Wort benutzt hat, weil wir intern auch schon ganz oft darüber gesprochen haben, ob wir das Wort Exzellenz benutzen dürfen, wollen, können. Und dass wir es dürfen, glauben wir schon. Weil das einfach zeigt, dass man auf hohem Niveau professionelle Arbeit macht. Aber eben auch, dass es, ja, dass es salonfähig ist, das auch zu benutzen, fand ich ganz schön, weil ich glaube, wir machen gute Arbeit. Und sie muss halt auch exzellent sein. Letztlich zeigt er auch, was wir für einen hohen Anspruch an uns haben müssen. Thema Forschung, neu denken war bei ihm auch, dass wir mit Mut und Begeisterung und einer gewissen Risikobereitschaft den Wandel gestalten. Ja, stehe ich auch ziemlich hinter, dass es nur so gerade wirklich vorangeht.
Ja, über die Risikobereitschaft habe ich nochmal nachgedacht, also ich würde jetzt behaupten, die Marktforschung gilt per se jetzt nicht als die risikobereiteste Branche. Andererseits hat sie sich immer sehr schnell an neue Dinge auch angepasst. Vielleicht nicht immer alle Akteure, aber es gab immer diejenigen, die da vorangegangen sind. Deshalb bin ich da schon optimistisch, dass das auch wieder gelingt und erlebt das auch gerade. Und gleichzeitig habe ich jetzt so das Gefühl, das kritische Denken auch über bestimmte neue Methoden, Forschungsansätze geht verloren, zumindest in der Öffentlichkeit. Also ich erlebe es selten, dass irgendwas komplett zerrissen wird, dass neue Tools komplett zerrissen werden. Mindline hat auch gesagt, in ihrer Plattform werden die durchfallen, die werden gar nicht
Erwähnt.
erwähnt.
Also sie
Also,
möchten auch niemandem da irgendwie eine schlechte Bewertung veröffentlichen.
das verstehe ich auch alles, aber ich erlebe es halt auch auf Veranstaltungen. Jetzt auf dem BVM-Kongress ist mir gar nicht so aufgefallen, aber auf anderen Veranstaltungen schon, dass Startups Dinge vorstellen, wo ich denke, methodisch wenig durchdacht bisher. Und normalerweise kannte ich das so, dass man dann sehr kritisch beäugt wird. Ich selber auch schon, wenn ich Vorträge gehalten habe, dass jedes einzelne Ding hinterfragt wird. Und ob man das dann da richtig gerechnet hat und da richtig gerechnet hat, also wirklich ins Detail. Und das erlebe ich bei den KI-Lösungen oftmals nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ne? Wenn man sich danach unterhält, dann sagt man schon, naja, war irgendwie komisch, oder? Ja, aber es wird weder in der Presse aus meiner Sicht irgendwie kritisch diskutiert, als auch auf den Veranstaltungen dann selbst im Plenum. Und da frage ich mich manchmal, woran das liegt. Ne? Hat man irgendwie Angst, direkt als KI-Gegner abgestempelt zu werden? Oder denkt man, oh, ich habe das gar nicht 100% verstanden. Ich informiere mich lieber erstmal, bevor ich jetzt irgendwie eine doofe Frage stelle. Das ist nur so eine Beobachtung. Ich weiß gar nicht, ob die stimmt, aber ich habe so das Gefühl, man steht dem Ganzen gerade sehr offen gegenüber, und hinterfragt ungerne.
Ich glaube auch, weil jeder einfach denkt, ich muss da mithalten. Ich muss auch mitreden können. Und ich ertappe mich selber, dass ich nicht bei allem mitreden kann und dann lieber schweige statt kritisiere.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Das ist, ich glaube oder hoffe sehr, dass es in der Umsetzung, bevor man das dann irgendwie in seinen eigenen Werkzeugkoffer reinnimmt, dass das dann nochmal anders ist und mehr hinterfragt wird. Aber das kann ich nicht so ganz
Aber
beurteilen.
wenn wir wirklich exzellent sind, Walle, dann passiert das.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, lass mal zum Schluss noch mal darauf gucken, was wir sonst noch mitgenommen haben. Ich glaube, der letzte Vortrag von Ines Imdahl ist auch vielen in Erinnerung geblieben. War gar nicht so sehr das Thema Marktforschung, sondern eigentlich, was macht KI oder was machen die Medien oder gerade das ganze Umfeld mit uns und unserer Gesellschaft. Stark ging es auch darum, was die Kultur gerade macht und ob die eventuell, also ihre These ist, die Menschheit hat bislang überlebt, weil wir Kultur haben. Und sie stellte so ein bisschen in Frage, ob wir gerade unsere Kultur auch ausreichend pflegen durch, also aufgrund von KI vielleicht eher nicht. Das war so, glaube ich, ihre Fragestellung.
Es waren so ein paar beeindruckende Zahlen, ne? Irgendwie 120.000 neue Spotify-Songs pro Tag, pro Woche irgendwie und so viel Prozent davon KI generiert.
Ja, oder basierend auf 80er-Jahre-Songs.
Das auch, genau. Wenig Neues, was entsteht, was so wirklich, ja, wo so wirklich Kreativität reingeflossen ist und das. Ich finde, das hat auch den Saal so ein bisschen ruhig gemacht, ne? Und da mal drüber nachzudenken, auch über so eine gewisse Langsamkeit, das hatte ich schon öfter mal gehört und denke auch immer wieder drüber nach. Wir können mittlerweile so schnell sein, ne? Und wir können auch am nächsten Tag Ergebnisberichte fertigstellen oder Debriefs machen und wo bleibt die Zeit? Mal wirklich das nochmal 2, 3 Tage, 1 Woche, 2 Wochen sacken zu lassen, weil das einfach auch ganz viel macht mit der Kreativität und mit den Schlüssen, die man daraus zieht.
Ja, hat so ein bisschen zum Nachdenken angeregt.
Auf jeden Fall.
Und auch der allererste Vortrag war für mich so ein bisschen, hat mir die Augen für einen Themenbereich geöffnet, wo ich noch gar nicht so drüber nachgedacht habe. Das war Roland Meyer von der Universität Zürich, der über KI-generierte Bilder sprach und wie die in Medien und vor allem in Social Media gepostet werden. Und dass es dabei oftmals nur darum ging, Klischees zu zeigen und nicht um die Realität. Und das war mir bislang auch gar nicht so präsent.
Ich fand es auch super beeindruckend, dass teilweise, ich glaube, es war nicht in Deutschland, aber in den USA, wo dann Leute schon auch drunter kommentieren, ja, ich weiß ja, dass KI generiert ist, aber das ist ja echter als ein echtes Bild, ne?
Ja,
Also so,
oder
dass so.
es spiegelt doch
Spielt.
trotzdem die Wirklichkeit
Ja.
wieder. Und es spiegelt nur die gefühlte Wirklichkeit wieder, das, was man glaubt, wie es ist. Und da werden dann die Bilder drauf generiert.
Ja. Das ist auf jeden Fall was, was man immer auch im Kopf haben sollte, wenn man sich damit mit Bild-KI auch beschäftigt, ne? Und da hat er, glaube ich, nochmal den Finger in die Wunde gelegt, da auch sehr kritisch mit umzugehen.
Das ist die schöne Überleitung zu unserer Eigenstudie, die wir gerade machen,
Ja.
zum Thema KI-generierte Bilder, die Marken auf Social Media einsetzen. Und wenn ihr daran Interesse habt, nächste Woche auf der Woche der Marktforschung haben wir auch einen Vortrag dazu und stellen erste Ergebnisse vor.
Ja, vielleicht noch zum Abschluss so ein Gesamtfazit, Kongress. Ich hatte eben schon gesagt, als wir kurz vorher nochmal gesprochen haben, ich war an dem Tag, dachte ich, ah, das war echt ein cool zusammengestelltes Programm. Das war sehr abwechslungsreich.
Sehr viele Vorträge.
Dazu haben wir noch gar nichts gesagt. Es waren dafür, dass es nur ein Tag war, sehr viele Leute auf der Bühne, weil viele kleine Formate da auch drin waren, wo die Referentinnen nur 5 Minuten Zeit hatten. Teilweise ein bisschen länger mit den Keynotes am Anfang und am Ende. Also fand ich wirklich abwechslungsreich. Das war nicht so, dass man nachmittags da saß und dachte, wann ist es dann endlich vorbei? Vieles spielte auch gut ineinander. Deshalb, das fand ich super. So im Nachhinein, jetzt 2 Wochen später, denke ich mal, okay, habe ich jetzt so richtig viel Neues mitgenommen? Jetzt, wo wir eine halbe Stunde gesprochen haben, dachte ich mir auch, ja, doch, wir haben ja schon über vieles nachgedacht. Aber vielleicht ist die Branche, also ich finde, es ist kein Ausprobierstadium mehr, aber es ist auch noch nicht das Stadium, wo sich alles verändert hat, ne? Sondern es sind immer noch so diese ganz vielen kleinen Schritte. Und jetzt, dass ich da gehört hätte, ah, das ist jetzt die Vision, wie wir in 5 Jahren arbeiten, finde ich nicht. Vielleicht gibt es das aber auch noch gar nicht.
Vielleicht sind wir auch gar nicht so visionär.
Nee. Weiß ich, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es jetzt da nicht mitgenommen, dass man jetzt sagen könnte, ah, da ist irgendwas passiert, das hat man ja vorher noch gar nicht gehört oder noch gar nicht drüber nachgedacht. Muss auch nicht der Anspruch sein,
Ich
aber.
glaube auch nicht. Also ich fand es eigentlich einen ganz guten realistischen Standpunkt, wo stehen wir gerade?
Ja.
Und auch realistischer als noch irgendwie vor 2, 3 Jahren, wo es irgendwie der Aufbruch war in die ganze KI-Forschung und wo man glaubte, dass man alles machen kann, finde ich es jetzt sehr viel detaillierter, ein bisschen kleinschrittiger, aber halt realistischer.
Ja.
Ja, das war es von unserer Seite aus. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen, zumindest das, was wir mitgenommen haben. Und hoffen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwas diskutieren wollt, meldet euch dazu natürlich gerne oder diskutiert es selber intern weiter. Auch zum Beispiel, was macht das Thema Exzellenz oder ist Marktforschung Kunst? Auch das hat den Kopf aufgemacht.
Da kann man noch ganz viel drüber nachdenken. Das finde ich eine gu gute Schlussfrage. Ist Marktforschung Kunst?
Bleibt in jedem Fall neugierig.
Bleibt neugierig. Bis bald.